über die Hälfte der jüdischen Bevölkerung lebt außerhalb Israels. Wir haben hier in Israel sind etwa 42,5% und alle anderen Menschen jüdischer Herkunft leben in anderen Völkern, anderen Nationen. Und das war schon damals, als Jesus auf der Erde war, war das genauso. Ich denke, dass der Prozentsatz der Menschen, die oder der jüdischen Bevölkerung, die in der Diaspora lebte, war noch höher. Und das kommt von daher, einen Ursprung hat das, 722 vor Christus wurde das Volk Israel deportiert vom Assyrischen Reich und 586 wurde dann Juda deportiert von Babylonien. Und seit da ist es eigentlich immer so, dass die jüdische Bevölkerung mehr auf der Welt verteilt ist, auch die Mission nachher ging natürlich dann über diese, überall gab es dann Synagogen und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, seht ihr, gingen sie da in die Synagoge, dort in die Synagoge, um das Evangelium zu verkündigen. Das kommt daher, dass eben das ganze Volk über die Erde verstreut wurde, weil sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Und so ist das eigentlich bis heute. Ich habe einen Freund gehabt im Militär, der war jüdischer Abstammung, Gottlieb hat er geheißen, wir hatten da ein gutes Verhältnis zueinander. Und der lebte auch hier und übrigens war seine Muttersprache, das war Schweizerdeutsch und er ist dann später ausgewandert nach Israel und musste dann dort Hebräisch lernen. Auch wenn Israel zerstreut ist und war, so ist das Leben der gottesfürchtigen Juden immer auf Israel, auf Jerusalem ausgerichtet. Das ist immer noch das geistliche Zentrum ihres Glaubens. Und so beten gläubige Juden in Richtung Jerusalem. Und dreimal im Jahr sollten sie nach Jerusalem reisen, wie Gott das Mose anordnete. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Hier sehen wir diese Feste, das Fest der ungesäuerten Brote, dann hier das Wochenfest und hier das Laubhüttenfest. Das ist so der Jahreszyklus der Feste im Volk Israel. Das Wochenfest wird 50 Tage nach dem Passa gefeiert und vom griechischen Wort für das Wochenfest leitet man das Wort Pfingsten ab. Das Wochenfest ist also das Pfingstfest. Im Alten Testament werdet ihr Wochenfest lesen, wenn ihr diese Texte anschaut, wo die Feste beschrieben werden. Und im Neuen Testament werdet ihr Pfingsten lesen. Das ist dann eine Übersetzung aus dem Griechischen. Heißt der 50. Tag praktisch im Griechischen. Nun kann man sich vorstellen, dass an diesen Festtagen Jerusalem von Menschen überfüllt war. Wenn alle gottesfürchtigen Juden nach Jerusalem reisen, um dort die Feste zu feiern, dann war das immer ein Riesenauflauf, viele Menschen. Übrigens war es auch Paulus wichtig, wenn irgend möglich zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Wie Lukas berichtet, Paulus war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, am Pfingstfest in Jerusalem sein wollte. Das Pfingstfest bildet den Abschluss der Frühjahresfeste. Wir haben hier diesen Frühjahreszyklus der Feste und die Pfingsten bildet da den Abschluss. Die Jünger hielten sich in Jerusalem auf, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Ein großes Ereignis stand bevor und sie hatten vermutlich keine Ahnung, wie sich das ereignen wird. Keine Vorstellung, wie das geschehen soll. Sie wussten nur eines, dass der Heilige Geist kommen wird. Aber wie und wann, wussten sie nicht. Sie sollen einfach in Jerusalem warten. Jesus sagte, ihr werdet die Kraft aus der Höhe Entschuldigung, ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden. So, jetzt habe ich's. Wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Das ist schon spannend. Wenn man das weiß, und jetzt wartet man und wie, wann merken wir das überhaupt? Sie wussten also nicht wie und sie wussten nicht wann genau das geschehen wird. Doch am frühen Morgen des Pfingstfestes war es soweit. Es war ungefähr 9 Uhr morgens. Lukas erzählt uns, was damals geschah in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und wegen des Pfingstfestes hielten sich damals gottesfürchtige Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Also, bei uns würde man sagen, sind das nicht alles Zürcher? Hört man an ihrem Dialekt? Ich komme doch von Zürich, was sprechen denn die? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Im griechischen Grundtext heißt es hier Dialektos. In unserem eigenen Dialekt. Vermutlich die Walliser hätten es auf, wie sagt man, Walliserdeutsch verstanden. Italiener auf Italienisch und so weiter. Wie kommt das? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene und Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten und wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragten sie einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Morgens um 9 ein bisschen schwierig. Glaube ich nicht. Vor wenigen Tagen hatte Jesus seine Jünger verlassen und ging zu seinem Vater in den Himmel zurück. Die Apostel und alle Nachfolger von Jesus warteten nun gespannt auf die Ankunft des Heiligen Geistes. Jesus erklärte nämlich den Jüngern, dass es für sie besser sei, wenn er sie verlassen würde, damit er den Heiligen Geist senden könne. Das sagt er genau folgendermaßen: Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das Leben mit dem Heiligen Geist hat also eine andere Qualität, als wenn Jesus bei den Jüngern geblieben wäre. Zuerst einmal fast unverständlich. Würde man sagen, ja, aber es ist doch viel schöner, wenn du da bist, Jesus. Ja, aber wenn das so wäre, dann wäre immer alles auf Jesus beschränkt, dort, wo er sich aufhält. Der Heilige Geist ist eine ganz andere Qualität der Gegenwart Gottes, das werden wir noch sehen, wie das zu verstehen ist. Ich weiß nicht, ob das die Jünger begriffen hatten, aber nun war es soweit. Am Morgen des Pfingstfestes waren alle Nachfolger von Jesus wieder versammelt, circa 120 Leute. Und dabei war auch Maria, die Mutter von Jesus, und seine Brüder. Plötzlich setzte vom Himmel ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Muss man sich vorstellen. Wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Ich glaube, es hat noch mehr gebraust als jetzt. Hätte es noch mehr Gas geben können. Das muss gewaltig gewesen sein. Das musste das Ereignis sein, das Jesus ihnen ankündigte, denn niemand von ihnen hatte so etwas je erlebt. Der ganze Sturm schien sich auf diesen einen Ort zu konzentrieren. Während dieser gewaltige Sturm durchs Haus fegte, beobachten sie etwas total Außergewöhnliches. Sie sahen so etwas wie Feuer, Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Schwer zu beschreiben, was das war. Aber es sah aus, wie wenn es Feuerflammen wären. Wenn die unsichtbare Welt in die sichtbare Welt hineinkommt, dann fehlen uns die Worte und die Begrifflichkeiten. Deshalb, es war wie, es hat ausgesehen wie. Es waren keine Feuerflammen, aber es hat ausgesehen wie Feuerflammen. Feuer ist übrigens oft ein Bild für Gott selbst. Zum Beispiel, als Gott zum ersten Mal Mose begegnete, sprach er mit ihm aus einem scheinbar brennenden Busch. Diese Feuerzungen teilten sich und jeder und jede dieser circa 120 Leute wurden von einer dieser geteilten Flammenzungen berührt. Es war, wie wenn sie in sie eindringen würden. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jetzt geschah das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Und damit brach eine neue Zeit an, eine neue Dimension des Glaubens wurde Realität. Jesus wohnt ab diesem Moment durch den Heiligen Geist in seinen Nachkommen. Näher und intensiver ist das nicht möglich. Seinen Jüngern erklärte Jesus die Bedeutung, was geschieht, wenn der Heilige Geist in sie hineinkommt. So, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und... Ich finde das einfach unglaublich, bei ihm wohnen. Ich glaube, wir haben diese Dimension, dass Gott in uns wohnt, noch kaum verstanden oder begriffen, was das eigentlich heißt. Gott lebt in mir. Das ist das Faszinierende des christlichen Glaubens. Es geht nicht nur darum, dass wir die Lehren kennen des christlichen Glaubens, dass wir die Vorschriften einhalten müssen. Christlicher Glaube zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass Gott selbst in mir lebt. Deshalb schreibt Paulus den Christen, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Eine neue Dimension kommt in unser Leben. Der Glaube ist nicht einfach ein etwas für wahr halten, sondern der Glaube ist eine Erneuerung des Menschen. Gott nimmt Raum in meinem Leben ein. Er selber kommt zu mir, in mich. Gott lebt nicht außerhalb von uns. Wir müssen unser Leben nicht auf den Tempel in Jerusalem oder sonst eine Anbetungsstätte ausrichten, so wie das die Juden und Moslem bis heute tun. Mit der Kreuzigung von Jesus hat der Tempel seine Bedeutung verloren. Im Allerheiligsten riss der Vorhang von oben nach unten, damit klar ist, dass kein Mensch diesen verrissen hat. Er müsste ihn von unten nach oben zerreißen. Gott hat ihn zerrissen, von oben nach unten. Das zeigt, dass Gott das Allerheiligste und somit den Tempel verlassen hat. An diesem Pfingstfest brach nun eine neue Zeit, eine neue Epoche an. Denn jetzt wird der Mensch zum Wohnort Gottes. Gott wohnt in jedem Christen und somit auch in der Kirche. Seit Pfingsten bilden die Christen den Tempel Gottes. Paulus erinnert die Korinther an diese Tatsache. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Denn in einem Tempel, ein Tempel wurde angesehen als der Wohnort Gottes. Aber nun seid ihr der Tempel Gottes. Nun wohnt Gott in euch durch den Heiligen Geist. Wisst ihr denn das nicht? Kirche ist deshalb keine Institution, kein Gebäude und kein Ort. Kirche ist dort, wo der Heilige Geist wohnt. Kirche ist dort, wo sich geisterfüllte Menschen treffen. Kirchen, die von Menschen bevölkert werden, in denen der Heilige Geist nicht wohnt, sind keine Kirchen. Sie vermitteln den Eindruck, Kirche zu sein, weil sie vielleicht ein Kirchengebäude haben. Aber sie sind keine Kirchen. Sie ist nur eine scheinbare Kirche. Sie vermitteln nur den Schein, Kirche zu sein. Es ist der Heilige Geist, der Kirche begründet und sie zu einer lebendigen Gemeinschaft macht. Paulus schreibt, wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Jesus hat die Erde verlassen und uns den Heiligen Geist geschickt. Nun bildet die Gemeinschaft der Gläubigen den sichtbaren Leib Christi auf dieser Erde. Und Jesus ist das Haupt. Wie Paulus sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Ohne dieses Ereignis gäbe es keine Kirche, denn der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen lebt, verbindet die verschiedenen Christen miteinander und bildet so eine lebendige Kirche. Dieser mächtige, außerordentliche Sturm ließ viele gottesfürchtige Juden zu dem Pfingstenfest, die zum Pfingstfest in Jerusalem waren, aufhorchen. Der Sturm schien sich auf diesen Aufenthaltsort der Jünger konzentriert zu haben. Jedenfalls strömten sie alle dorthin. Irgendwie muss das klar gewesen sein. In diesem Haus, durch dieses Haus, kommen, von diesem Haus kommen diese Geräusche. Sind alle dorthin geeilt. Viele, viele Menschen, in Scharenweise sind sie gekommen. Die Menschen waren sehr erstaunt, was sie erlebten. Alle Nachfolger von Jesus begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Der Heilige Geist ließ sie über die großen Taten Gottes sprechen. Und Jesus kündigte ihr an, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Die Sendung der Kirche könnte nicht deutlicher sein. Kirche verkündigt die großen Taten Gottes. Das ist das Erste, was der Heilige Geist tat, als er kam. Er ließ die Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, von den großen Taten Gottes erzählen. Kirche, die Sendung der Kirche ist die Verkündigung der großen Taten Gottes. Tod und Auferstehung stehen im Zentrum dieser Verkündigung von Jesus Christus. Es ist die Botschaft der Versöhnung Gottes mit den Menschen, die durch das Sterben von Jesus für unsere Schuld möglich wurde. Und das Besondere an diesem Pfingstereignis war, dass die Christen in einer speziellen Sprache redeten. Wir sprechen heute oft von der Zungenrede. Das ist ja im christlichen Umfeld ein umstrittenes Thema. Es gibt Ausleger, die der Meinung sind, dass die Jünger in einer bekannten Sprache gesprochen hätten. Das wäre für die Mission eine willkommene Gabe. Wenn das Gott so machen würde, könnte die Welt viel schneller mit dem Evangelium erreicht werden. Stellt euch vor, ich gehe irgendwo in ein Land. Heute müssen die Missionare 1, 2, 3 Jahre, je nach Sprache, die Sprache lernen, bis sie überhaupt verkündigen können. Und dann komme ich und der Heilige Geist, ich spreche einfach, ich bereite meine Predigt vor, dann spreche ich und die verstehen alles. Das wäre eine wunderbare Gabe. Sehr effizient, auch für Wycliffe-Übersetzer. Bibelübersetzer. Diese Ausleger stellen sich das so vor, dass das, was ich euch jetzt sage, nicht in meiner Muttersprache bei euch ankommt, sondern zum Beispiel in Englisch oder, was sehr wunderbar wäre für euch, in Thai. Wir haben da noch andere Sprachen unter uns, Muttersprachen. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das so ginge. Ja, diese Ausleger stellen sich das eben so vor. Ich gehe jedoch davon aus, dass es sich an Pfingsten um keine bekannte Sprache handelte, sondern eine eigene Sprache, die der Heilige Geist den Jüngern eingab. Das Erstaunliche ist, dass die Menschen, die aus den vielen verschiedenen Ländern kamen, die verschiedensten Muttersprachen und Dialekte hatten, die Jünger in ihrer eigenen Sprache verstanden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wie ist das möglich? Was war hier geschehen? Ich gehe davon aus, dass bei diesem einmaligen, wichtigen Ereignis der Heilsgeschichte der Heilige Geist die Zungenrede für die Zuhörer direkt übersetzt hat. Der Heilige Geist übersetzt, was die Jünger sagten. In diesem Moment hatte jeder Zuhörer sozusagen die Gabe der Auslegung bekommen. Die Gabe der Auslegung der Zungenrede, von der Gabe sprach Paulus später gegenüber den Korinthern. Jeder verstand alles in seiner Muttersprache, in seinem Dialekt. Das kann man sich so vorstellen. Würde ich jetzt in Zungen sprechen, könnte mich jeder von euch in seiner Muttersprache verstehen. Wenn man den Text genau ansieht, erweckt es wirklich den Eindruck, dass die Jünger sprachen in Zungen und jeder hört es in seiner eigenen Sprache. Also wenn ich jetzt spreche, hören mich andere Leute in 5, 6 verschiedenen Sprachen. Also Thai, Russisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, vielleicht noch Hochdeutsch, richtiges, etwas Reineres dann für euch. So stelle ich mir das vor. So gab es am Pfingsten sozusagen ein doppeltes Wunder, ein Sprachwunder und ein Hörwunder. Einmaliges historisches Ereignis. Aber egal, ob du meiner Sichtweise zustimmen kannst oder nicht, du kannst gerne anderer Meinung sein. Wir können eh nicht ändern, was geschehen war. Du kannst es gerne anders sehen. Das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass die Sendung der Kirche die Verkündigung der großen Taten Gottes ist. Der Heilige Geist bewegte die Jünger dazu, über die großen Taten Gottes zu sprechen. So wächst Kirche nach innen und nach außen. Und deshalb verstehen wir auch, dass Verkündigung im christlichen Umfeld etwas unglaublich Wichtiges ist. Das kommt nicht nur von ungefähr, sondern Kirche hat die Sendung zu verkündigen, von den großen Taten Gottes zu erzählen. Und so wächst Kirche nach innen und nach außen. Nun, am Pfingsten wurden alle Nachfolger von Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und deshalb gibt es für uns eine wichtige Frage zu beantworten, eine unglaublich wichtige. Wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Das ist eine wichtige Frage. Wer nämlich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, der ist mit Gott nicht versöhnt, der ist nicht erlöst, der hat kein ewiges Leben. Klar, man kann ohne den Heiligen Geist fromm sein und christlich leben, das konnte ich auch gut. Aber echtes christliches Leben ohne den Heiligen Geist ist nicht möglich. Paulus schreibt den Christen in Rom, wenn man diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und wenn ich nicht zu Christus gehöre, dann gehöre ich nicht zur Kirche. Dann bin ich nicht gerettet und ich werde keinen Zutritt in die neue Welt haben. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass ich weiß, ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Denn das entscheidet über Leben und Tod. Wir können problemlos im christlichen Milieu mitschwimmen, ohne den Heiligen Geist zu haben. Das ist gut möglich. Wir können dem christlichen Glauben gegenüber sehr positiv eingestellt sein, aber trotzdem nie eine Entscheidung getroffen haben. Christ wird man eben nicht, indem man sich unter Christen bewegt. Blech wird auch nicht zu Gold, wenn man es neben Gold lagert. Christ wird man, wenn man Jesus sein Leben anvertraut. Und als ich so in dieser Phase war, als ich mich immer so etwas wie den Glauben interessiert, aber ich habe eine junge Kirche geleitet, ich habe Bibelarbeiten gemacht, ich bin in den Hauskreis gegangen, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ich Christ bin. Habe ich Schulungen gemacht und ich weiß, ich war mal in einem Schulungskurs und da war einer, der hat mir dann so zugesetzt, dass ich mich wirklich geärgert habe und am Schluss habe ich geheult im Bett und gedacht, der spricht mir ja meinen Glauben ab. Bin mit dem nicht so zurechtgekommen. Und ich habe auch als fromm gegolten und weiß ich was alles. Und dann bin ich an eine Evangelisation gegangen, eine kleine Evangelisation in Spreitenbach, bei diesem Einkaufszentrum, das hat da so einen Raum gehabt und ich glaube, Krishona hat dort mit dem Karl Albi jetzt eine Evangelisation gemacht. Ich habe mich immer natürlich mit so Sachen beschäftigt, ich war auch in so einem Teestudio und so. Und nach dieser Evangelisation bin ich nach Hause gefahren und habe mein Leben Jesus anvertraut, habe meine Sünden bekannt. Von daher war mir ganz klar, was der Unterschied ist. Zwischen Mitschwimmen mit Christen und fromm sein zu wiedergeboren sein, dass Gott in mir lebt. Christ werde ich, wenn ich meine Sünden bekenne und Jesus in mein Leben einlade und ihn mein Herr sein lasse. So kommt der Heilige Geist zu uns. Die Menschen, die der Predigt von Petrus am Pfingsten zuhörten, fragten Petrus, was sie nun tun sollen. Er hat ihnen dann alles erklärt, was Jesus getan hat und so weiter. Und er sagt, kehrt um, ändert eure Gesinnung. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe den Heiligen Geist bekommen. Es ist also in der Umkehr. Früher hat man das schnell gemacht, übrigens, wir sprechen heute von Bekehrung. Als ich mich bekehrt habe, das habe ich auch gemacht. Damals war Taufe eigentlich wie wir heute von Bekehrung sprechen. Da hat man einfach sofort, wenn ich gesagt habe, ich will Jesus mein Leben anvertrauen, ich bekenne meine Sünden, dann hat man das gleich bezeugt mit der Taufe. Wir verschieben das ein bisschen, das ist eine geschichtliche Sache, aber wir taufen auch. Ihr habt gesehen, 10. Juli, könnt ihr euch gern melden. Wenn ihr noch nicht wiedergeboren seid, den Heiligen Geist noch nicht habt, heute könnt ihr ihn bekommen und am 10. Juli könnt ihr euch taufen lassen. Kein Problem. Hast du das schon einmal getan, was hier steht? Hast du deine Sünden schon bekannt? Hast du begriffen, dass du vor Gott eigentlich nicht bestehen kannst? Dass du ein Problem hast? Hast du diese Sünde schon einmal bekannt und dich vor Gott gedemütigt? Gibt es einen Moment in deinem Leben, an dem du deine Schuld vor Gott bekannt hast und Jesus in dein Leben eingeladen? Es ist die Entscheidung des Glaubens. Paulus sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und einige Zeilen weiter, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also in einem Gebet, hast du das getan? Hast du im Gebet mit Gott Kontakt aufgenommen? Hast du ihm deine Schuld bekannt und Jesus eingeladen? Und wenn du das nicht getan hast, kannst du das heute tun. Du kannst, bevor du diesen Saal verlässt, deine Sünden bekennen und Jesus dein Leben anvertrauen. Es sind Leute, die haben grüne Bändel, helfen euch. Ihr könnt auch mich ansprechen oder mich mal anrufen, dass wir uns unter der Woche treffen. Vielleicht bist du schon einige Jahre mit Christen unterwegs, aber du merkst, dass der Heilige Geist noch nicht in dir wohnt. Dann schäme dich bitte nicht. Dann nimm es als eine Gelegenheit. Lass dich nicht davon abhalten, diesen Schritt zu tun, weil du Angst hast, was die anderen über dich denken können. Erstmals kann dir das egal sein, was die anderen über dich denken, wenn du das machst. Es geht um dein Leben. Und ich garantiere dir, die anderen denken nicht blöd über dich, sondern sie werden sich freuen. Wir können wirklich mitschwimmen, das ist möglich. Vielleicht merkst du das. Nutze die Gelegenheit und empfange das Geschenk, das Gott machen möchte. Es ist keine Nebensache, ob der Heilige Geist in mir wohnt. Und falls du in dieser Frage noch unsicher bist, nicht unbedingt mit jemandem darüber sprechen möchtest, aber doch noch das genauer anschauen möchtest, kannst du gern auf unserer Webseite, entschuldigt mal die Farbe, aber ich konnte die nicht ändern, sobald ich eine Webseite eingebe, macht das PowerPoint diese Farbe und dann kann ich nichts mehr ändern, ich habe das lang versucht, aber es ist egal, unsere Webseite fgzürich.ch oder kirchimvolkshaus.ch. Dort könnt ihr in die Datenbank, in die Predigtdatenbank und dann dort als Predigt eingeben, den Titel habe ich den Heiligen Geist. Könnt ihr euch das anhören? Dort zeige ich noch zwei weitere Punkte, an denen du schauen kannst, ob du den Heiligen Geist hast. Es gibt da ganz verschiedene Dinge und ich finde, wir müssen uns an der Schrift orientieren und da zeige ich das dann auf in dieser Predigt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten ist ein einmaliges geschichtliches Ereignis, so wie Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und damit wurde die Kirche begründet. Die Kirche ist in ihrem Kern keine Organisation und keine Institution. Kirche ist auch kein Gebäude. Die Kirche wird durch Menschen gebildet, in denen der Heilige Geist lebt. Und seit Pfingsten kommt der Heilige Geist zu jedem Menschen, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen auferstand. Der Heilige Geist kommt zu jedem, der seine Sünden bekennt und Jesus in sein Leben einlädt. So wird ein Mensch der lebendigen Kirche hinzugefügt. Der Apostel Paulus spricht da von lebendigen Steinen, die zum Hause Gottes hinzugefügt werden. Mit diesem Zitat möchte ich schließen. Er schreibt, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dieses große Geschenk, dass du uns Menschen machst, dass wir nicht einen Glauben haben, der einfach sich aus Vorschriften, in Vorschriften erschöpft, sondern dass du mit uns in eine enge Verbindung trittst, dass du in uns wohnst, wenn wir uns vor dir demütigen, dass unser Leben eine neue Dimension bekommt. Wir sind dann nicht perfekt und wir machen dann nicht alles richtig. Aber du lebst in uns und das ist ein großes Privileg. Lass uns lebendige Christen sein. Christen, die sich vor dir gebeugt haben und in denen der Heilige Geist wohnt. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben und in unserer Kirche. Amen.